Bücher zum Podcast, zur Anwaltstätigkeit, zur Strafverteidigung oder Anwaltsprüfung findest du auf meiner Homepage unter www.duribonin.ch. Zum Stöbern, Nachlesen und Weiterdenken. Jetzt zur Folge.
Gregi, jetzt kommen wir gerade aus dem Vortrag von der Staatsanwaltschaft als Antwort auf die diversen Vorfragen. Die Staatsanwaltschaft selber hat keine Vorfragen gestellt, hat jetzt aber in sehr einem zähen Plädoyer auf die Vorfragen von der Verteidigung reagiert.
Genau. Wir sind um 3 zurück ins Gericht. Wir haben jetzt 16:45. Wir sind direkt rausgestresst, um eine Zwischenfolge aufzunehmen. Die Staatsanwaltschaft hat Plädoyers verteilt. Ich gehe davon aus, sie haben viele Vorfragen antizipiert, haben die Textsprüche parat gehabt. Der Staatsanwalt ist aber gerade unterbrochen worden, hat auf Seite 12 führen, weil ein ganzer Block, wo es um die Einstellung gegangen ist, in Sachen Wüst, sei erst im Rahmen von der Hauptplädoyer abzuhandeln und ist eigentlich dort bereits mal in den Wind aus den Segeln genommen worden. Die Argumente sind verteilt an alle Parteien. Die können sich jetzt natürlich noch besser auf das vorbereiten. Das ist ein bisschen ärgerlich für die Staatsanwaltschaft.
Ja, und nachher ist er gerade eingestiegen mit der Thematik Tonatsch, also dem, zum 100. Mal gesagt, dem Qualitätsmanager, der es da beizogen hat. Haben dich die Ausführungen überzeugt?
Also es gibt ja wie zwei Teile. Er hat es am Anfang platziert und hat eigentlich sehr viel Zitat von der dritten Strafkammer als verlesen gelten lassen. Auch dort ist der Prinz dazwischen, hat ihm gebeten, man soll die vorlesen und nicht nur als verlesen gelten. Das ist nicht ganz, ist eher ungewöhnlich, sonst lässt er das eigentlich meistens durch. Er hat dann das verlesen und hat sich auf den Standpunkt gestellt, hey, das ist Ausstandsverfahren, das ist nicht das Forum da, um über die Frage zu entscheiden. Das muss man jetzt abwarten, was das Bundesgericht dazu sagt.
Was ihn dazu geführt hat, wenn man dann den ganzen Schluss springt von seinen Parteiausführungen, die er geschlossen hat, hat ihn der Prinz nochmal konfrontiert. Er hat eben das verstanden, was du jetzt gerade gesagt hast. Aber die Verteidigung hat er eben in der Vorfrage anders verstanden. Jetzt ist es darum gegangen, um die Fairness von der Anklage.
Genau,
und dann ist ja wie nochmal ein zweiter kleiner Nachtrag zu dieser Thematik.
Genau, also er hat gesagt, wenn das Obergericht die Verteidigung richtig verstanden hätte, sei es darum gegangen, um die Frage von der Nichtigkeit aufgrund von groben prozessualen Verletzungen. Und dann, in freier Rede, hat der Leitstaatsanwalt hat ausgeholt und hat in einem sehr emotionalen Schlusswort verteidigt, was sie ja selber erst durch eine möglicherweise unbedarfte Medienmitteilung zur Verteidigung von ihrer Arbeit nach dem Rückweisungsbeschluss vom OG erst aufgedeckt haben, nämlich dass ein Qualitätsmanager in Anführungszeichen im Spiel sei.
Man habe keinen Anspruch auf Fehler von der Staatsanwaltschaft, hat er gesagt. Es sei ein Kampf um Fairness und die Fehlervermeidung sei nie unfair.
Genau. Und hat das, ja, emotional, dezidiert, vortragt und verteidigt. Und der Vorsitzende hat in der Folge 20 Minuten Verhandlungspause angeordnet. Und in 10 Minuten gehen wir zurück.
Nachher ist es weitergegangen. Eigentlich Thematik 2 von den Ausführungen von Di Bressel war dann bei Strafverträgen. Wann fährt die Frist an laufen?
Genau, Kampf um Argument. Das ist eigentlich bei allen, auch bei den ganzen Verjährungsgeschichten und so gewesen. Da habe ich jetzt nichts.
Eben genau, Thema 3 war dann Verjährung. Wie hast du generell seinen Stil gefunden? Also er war ja zum Teil schon sehr unsachlich gewesen. Also es sind ja so Sätze gefallen wie «Das beim Professor Mäder kaufte Gutachten».
Ja gut, also das mit diesen ganzen Gutachten, ich meine, wie viele Rechtsgutachten gibt es da? Vermutlich unzählige.
Aber weißt du, also muss betonen, das hat er 2-3 Mal gemacht, das kaufte Parteigutachten. Also, dass man Gutachten muss zahlen, führt nicht schon dazu, dass man es gekauft hat. Und überzeugt das, wenn man muss sagen, es ist gekauft, wenn man das so muss betonen. Also entweder ist es schlecht oder nicht irgendwie passen mit den vorliegenden Beweismitteln, dann kann man es sachlich abtun. Oder vielleicht hat es eben gleich Fleisch im Knochen und was sagt das jetzt quasi, dass etwas eine gewisse Unsachlichkeit?
Unabhängig von diesem Verfahren kann man sagen, vielleicht umso lauter als man ist, umso schwächer ist vielleicht die eigene Position.
Oder, also, oder wir, die ja die Akten nicht kennen, macht es dann gleich gling, gling, gling und dann denkt man, wieso muss man quasi zum Zweihänder greifen? ist die, ja, man kennt halt die Akten wirklich einfach auch zu wenig. Dann Thema 4 war die ganze Grundlage von der Strafuntersuchung. Ist das auf den Artikel Hässig zurückzuführen oder nicht? Und dann ist eben die ganze Diskussion, ist allenfalls der Artikel Hässig, ist dem eine Bankgeheimnisverletzung zugrunde gelegen? Und was heisst das für die Folgebeweise? Und die Staatsanwaltschaft hat jetzt ausgeführt, dass das überhaupt gar keine zentrale Relevanz gehabt hat, der Hässig-Artikel, sondern vielmehr ist die Anzeige von Baumgartner Mechler am Ursprung gestanden von der Strafuntersuchung.
Genau, und selbst wenn, wäre mit Interessensabwägung wäre klar zugunsten, also pro Verwertung ausgefallen. Ist immer spannend, wenn der schrecklichste Absatz von der StPO von der Staatsanwaltschaft hinzugenommen wird, für eine Verwertung zu bejahen.
Und dann Thema 5 war noch die Unverwertbarkeit der Finnmärkte.
Auch dort ist ein Kampf um Argument. Ich bin gerade insbesondere bei diesem Punkt gespannt, was das Obergericht dazu wird sagen wird. Dort haben wir noch nie eine gerichtliche Meinung gehört in diesem Verfahren dazu.
Darf ich nochmal schnell zurückkommen zum Qualitätsmanager? Heute habe ich auch zum ersten Mal gehört, dass der wirklich einfach nur die Anklageentwürfe durchgelesen hätte. Der hätte nie selber etwas, der Professor Donatsch hätte nie selber geschrieben.
Für mich ist das immer noch vollkommen ein Dunkelfeld. Also offenbar hat man ihm Anklageentwürfe geschickt, er hat Feedback dazu gegeben. Ich meine, die Feedbacks sind sicher im Check and Change gekommen, mit Kommentaren auf der Seite. Vielleicht hat man etwas übernommen, etwas nicht übernommen. Also irgendwelche Formulierungen von ihm haben möglicherweise eben Einfluss gefunden, Eingang gefunden. Und die Staatsanwaltschaft hat jetzt 2-3 Mal klar betont, das können ein Assistenzstaatsanwalt oder vielleicht mal eine wissenschaftliche Mitarbeiterin eine Einstellungsverfügung formulieren. Wir müssen sie dann durchlesen, wir müssen dahinter stehen können und sie dann unterschreiben. Es sei immer noch ein Erzeugnis von der Staatsanwaltschaft. Das ist durchaus ein Punkt, was sie dort haben. Und ja, vertrauensbildend wäre halt möglicherweise gewesen, wenn sie gesagt hätte, schau, da haben wir die ganze Arbeit, da haben wir die ganze Chronologie, wie da geschafft worden ist. Das will man nicht, aus vielleicht völlig Gründen, die völlig okay sind, aber solange es nicht offengelegt wird, hat das halt einfach immer hat das ein Geschmäckle.
Ja, ja, und aber es ist eben doch etwas anderes, ob man zur Qualitätskontrolle einen Professor hinzuzieht, notabene von 2 angehenden Professoren, wir sind ja beides Doktoranden, 2 von den Staatsanwälten heute sind damals noch Doktoranden gewesen, zieht man nochmal einen Strafrechtsprofessor hinzu. Das ist nicht einfach ein Assistenzstaatsanwalt, den man über einen Strafbefehl lesen lässt.
Genau. Ich denke, so oder anders, es wäre ein prozessuales Versäumnis, ob das so krass ist für einen Ausstand oder ob es so krass ist, zu einer Nichtigkeit, über Fair Trial zu einer Nichtigkeit oder Unzulässigkeit von der ganzen Untersuchung kommen. Das ist vermutlich nicht der Big Bang, der heute passieren
wird. Nein, das wird nicht passieren. Mir ist einfach auch aufgefallen, dass er in dieser Thematik doch sehr emotional plädiert hat. Also er scheint getroffen zu sein an diesen Vorwürfen. Und er hat dann auch immer wieder betont, quasi, weil es gerade so ein komplexer Fall ist, habe ich seinem Vorgesetzten das besonders, sei dann besonders wichtig sein, dass da Qualität stimme. Und darum habe ich mir den Professor Donatsch hinzugezogen.
Das ist jetzt auch wirklich fast ein Narrativ, das mitspielt. Es völlig unbedarft selber verschuldet, indem er das offengelegt hat, wo natürlich sofort der Böller wird sofort aufgenommen und man hat es selber offengelegt, man tut es bagatellisieren bzw. als unbeachtlich machen, tut es aber nicht offenlegen. Das ist einfach ein Spannungsfeld, wo jetzt wird in dem ganzen Prozess weiter mitschwingen.
Das war es auf dem Weg als Anwältin. Ich hoffe, die Folge hat dich zum Weiterdenken angeregt. Verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven helfen uns, gemeinsam besser zu werden. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Weitere Episoden und meine Bücher findest du auf meiner Homepage unter www.duribonin.ch. Danke fürs Zuhören und bis bald.